Und ich habe einmal ein 9 Monate altes Kind in Zypern mit 2 CIs versorgen dürfen. Und ich habe dieses Kind dann 4 Jahre, 5 Jahre später wieder getroffen. Und dann war das halt so ein 6-jähriges Mädchen, ja, mit blonden Zöpfen, trug ihre 2 Implantate und die hat Griechisch und Englisch gesprochen. Und noch eine dritte Sprache, die ich jetzt nicht mehr erinnere. Aber das war unglaublich beeindruckend, ja. Und die fingen mit mir an, also die Mutter hat mit dem Kind Griechisch gesprochen und das Kind fing mit mir dann an, Englisch zu sprechen. Das war unglaublich.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen. Wir sind wieder da mit den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es gibt eine neue Folge. Sie wissen, wir haben schon einige Folgen aufgezeichnet zu diesem Thema, zum Thema Hören. Sinnvolles aus dem Leben, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Wäre schön, wenn Sie mal die eine oder andere Folge anklicken. Heute nehmen wir eine neue Folge auf. Wir haben wieder einen interessanten Gast bei uns. Freue mich sehr, dass er da ist. Einer der führenden HNO-Ärzte Österreichs, Universitätsprofessor Dr. Georg Sprinzel. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Sie sind Leiter der HNO-Abteilung in St. Pölten und die ist eine der größten in Österreich. Was bedeutet Hören für Sie?
Oh, was bedeutet Hören?
Großes Thema, oder?
Großes Thema.
Großes Thema.
Sehr gute Frage. Hören ist mal ein tägliches Instrument, was wir brauchen, jeden Tag. Ja? Wir müssen zuhören, wir müssen uns den Mitmenschen widmen und wir müssen miteinander kommunizieren. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir gut hören können. Und ich denke, Hören ist eine ganz wichtige Gabe des Menschen, in dem er auch zeigen kann, dass er sich dem anderen widmet und ihm einfach auch zuhört. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches, mitmenschliches Zeichen, dass man auch mal gut zuhören kann. Und das ist ja das Wesen einer guten Kommunikation, dass man über das Hören, über das Gehörte nachdenkt und dann eben sich auch darüber austauschen kann.
Geht nicht ohne, oder?
Geht nicht ohne, nein.
Ich habe ein bisschen gegoogelt und die Zahlen sind wirklich alarmierend. Im letzten Bericht zum Thema Hören aus dem Jahr 2021 nimmt die WHO an, dass weltweit rund 1,5 Milliarden Menschen mit Hörverlust leben. Ja? Im Jahr 2050 werden rund 2,5 Milliarden Menschen weltweit von Schwerhörigkeit betroffen sein. Das sind schon schlimme Zahlen, wenn man das so schwarz auf weiß liest.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch wiederum nein. Diese Zahlen reflektieren ja nur, dass die Medizin global auch besser wird. Wir haben die Infektiologie immer besser im Griff. Es gibt immer mehr neue Therapieansätze, um auch onkologische Erkrankungen erfolgreich zu therapieren und zu heilen. Und auf einer globalen Basis wächst die Lebenserwartung. Trotz der ganzen Katastrophen, die uns widerfahren. Ich möchte da gar nicht auf die letzten 3 schwierigen Jahre eingehen und ich möchte auch gar nicht auf die Krisen eingehen, die uns
die so nebenbei
momentan so um die Ohren fliegen. Ja. Aber Medizin kann heutzutage was. Ja. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren aktiv als HNO-Arzt tätig und wenn ich mir das anschaue, was sich in diesen 30 Jahren getan hat, wie sich die Medizin gewandelt hat und auch verbessert hat, ist das auch für mich immer wieder beeindruckend zu sehen. Und ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Entwicklung sein kann. Und auch wenn ich jetzt daran denke, wie sich die Implantatversorgung mit Hörimplantaten in den letzten 30 Jahren verändert hat, das ist kolossal. Und das ist ein großes Geschenk, was wir haben. Und ich bin froh, dass wir in dieser Zeit leben können, weil wir natürlich, obwohl wir eine steigende Zahl von Menschen haben, die in Zukunft schlechter hören wird, weil sie einfach älter wird, haben wir aber auch Hoffnung für diese Menschen, wir können was tun dagegen. Und das ist ja eine unglaubliche Errungenschaft.
Ein Quantensprung,
ja,
in den letzten
definitiv
Jahrzehnten, der da passiert ist, oder? In den meisten Entwicklungsländern schaut das halt nicht so aus wie bei uns in Österreich. In Österreich ist man in der schönen Position, dass man sagt, wenn man schlecht hört, dass man versorgt wird und dass da schnell geholfen werden kann. Das funktioniert ja relativ flott alles.
Ja, also wir leben glücklicherweise in einem der reichsten Länder der Welt. Wir leben auch seit 70 Jahren in einem friedlichen Land. Das ist ja auch eine Errungenschaft, die wir natürlich auch der internationalen Entwicklung schulden. Ja. Dadurch haben wir es möglich gemacht, der Allgemeinheit im Grunde genommen die moderne Medizin flächendeckend zugute kommen zu lassen. Ich denke, heute in Österreich kriegt jeder das, was er braucht, um auch gut zu hören, um die Probleme sozusagen in den Griff zu kriegen. Wir haben nicht die Lösung für alle Fragen, immer noch nicht. Wir haben natürlich immer noch auch Probleme, die wir nicht lösen können, weil wir darauf nicht die medizinische Antwort haben. Aber das, was Menschen möglich heute ist, ist in Österreich oder überhaupt in Mitteleuropa heutzutage Gott sei Dank machbar und auch finanzierbar.
Das ist ja ein großer Punkt auf die Finanzierung.
Nicht selbstverständlich. Also wir müssen nicht weit in Europa auch uns umschauen, wo es regelhaft eine wesentlich schlechtere medizinische Versorgung im Vergleich zu Österreich gibt. Mhm. Da müssen wir nicht weit fahren. Und das sollten sich alle Menschen, die bei uns in diesem wunderschönen Land leben dürfen, auch immer wieder vor Augen führen und auch realisieren, dass wir im Grunde genommen auf einer Insel der Seligen leben dürfen.
Wie viele Cochlea-Implantate werden denn in Österreich pro Jahr gesetzt?
Ich kann natürlich nicht für die Gesamtheit Österreichs sprechen, weil ich...
Na, dann sprechen wir über Niederösterreich, über St. Pölten.
Also für St. Pölten kann ich es relativ genau sagen. Wir haben in den letzten 10 Jahren, seitdem ich die Abteilung in St. Pölten leite, über 1000 Cochlea-Implantate gesetzt. Das heißt, Pi mal Daumen, etwas mehr als 100 pro Jahr. Und da eingerechnet sind schon, wir haben auch so einen kleinen Knick gehabt durch die letzten 3 Jahre, die ja bedingt durch die Situation, einfach Verschiebung der Operation, wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Mhm. Dadurch ist natürlich die Implantationsrate etwas gesunken. Aber wir sehen jetzt auch praktisch den Gegentrend, dass das unglaublich anzieht, weil wir eine wahnsinnige Nachfrage haben. Viele Dinge kommen jetzt wieder zu uns und wir müssen jetzt im Grunde genommen wesentlich mehr arbeiten noch als vor 2, 3 Jahren.
Wir betreiben sowas wie Awareness. Wir möchten ja darauf aufmerksam machen, Hören ist wichtig, beugt auch Demenz vor. Wie ist denn das? Ist es immer noch so, dass man die Leute überzeugen muss, Cochlea-Implantate sich setzen zu lassen? Ist das immer noch Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst an der Form?
Teils, teils. Es gibt natürlich manchmal Situationen, in denen wir versuchen, auch Menschen zu überzeugen. Vor allen Dingen dann zu überzeugen, wenn diese Menschen auch Verantwortung für andere Menschen haben. Sprich, wenn wir jetzt Eltern haben, die sozusagen erziehungsberechtigt für ein Kind sind. Und es gibt ja durchaus auch die Situation, dass diese Eltern manchmal etwas skeptisch diesem Prozess der CI-Versorgung gegenüberstehen. Und dann versuchen wir natürlich auf diese Eltern so einzuwirken, dass sie ihrem Kind die Chancen geben, in die Welt der Hirn integriert zu werden. Dann gibt es natürlich auch Situationen bei anderen Erwachsenen, ich sag's mal so, die auch zum Teil sehr kontrovers einer CI-Versorgung gegenüberstehen. Und da muss man natürlich Überzeugungsarbeit leisten.
Was sind so die Gründe? Was führen diese Menschen für Gründe an?
Naja, man weiß ja nicht, man begibt sich so ein bisschen mit der CI-Versorgung als Patient in eine komplexere Situation, weil wer lässt sich schon gerne am Kopf rumfummeln? Ja? Und das ist ja auch ein mikrochirurgischer Eingriff, der eine gewisse Komplexität innehat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen einfach Ängste aufbauen. Und Angst ist ja immer ein schlechter Ratgeber. Und deswegen muss man sich ja als Anwalt des Patienten verstehen, als Arzt und auch ihm den richtigen Weg weisen. Und man muss immer versuchen, das Patientenwohl da im Auge zu haben und dem Patienten auch die richtige Option zu öffnen und die richtige Versorgungsmöglichkeit. Ich sagte es ja eingangs schon, nicht alle Probleme können wir lösen, aber wir können viele Probleme lösen. Und was wir versuchen, auch diesen Menschen, die Ängste haben, wir versuchen, diese Ängste abzubauen und wir versuchen, die auch dann mit anderen Patienten ins Gespräch zu bringen. In meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass die beste Überzeugungsarbeit ein Patient leisten kann, der selbst so ein Implantat trägt und erfolgreich damit versorgt ist. Das ist in meinen Augen viel authentischer als irgendein Ratschlag eines zwar professionell damit arbeitenden Menschen, eines Arztes, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, aber die Überzeugungsarbeit, die ein Patient, der selbst so ein Implantat hat, die er leisten kann, gegenüber dem Patienten, der es noch nicht hat, die ist enorm groß. Also das ist meistens dann für diese Patienten auch der Schlüssel zum Erfolg, diese Angst zu überwinden.
Das heißt, ihr versucht, die zu verbinden.
Ja, wir versuchen, die zu verbinden. Und diese Vernetzung zwischen Menschen ist ja auch eine Art von Kommunikation. Und wir versuchen, das Hören wirklich zu rehabilitieren. Und wir haben das ja bei vielen Menschen schon geschafft. Wir haben eine unglaubliche Erfolgsstory. Sonst würden wir in den letzten 10 Jahren noch nicht so viele Patienten versorgt haben können, ja. Und da ist es natürlich sehr einfach geworden in der Zwischenzeit für viele Fragestellungen, die wir beantworten können, auch den richtigen Patienten zu finden und sagen, bitte red mal mit dem Kandidaten, vielleicht kannst du da ein gutes Werk tun. Und die meisten Patienten, die erfolgreich versorgt worden sind, die sind natürlich auch sehr dankbar und die machen das auch gerne.
Weil sie gesehen haben, es funktioniert ja wunderbar. Das heißt, es ist eine gewisse Bindung auch nach der Operation noch da.
Definitiv.
Also ihr habt nach wie vor eine Bindung, Verbindung?
Definitiv. Das ist auch das Schöne dran. Man hat natürlich viele schöne Geschichten, die einem dann auch widerfahren. Und man bleibt mit diesen Menschen sehr, sehr lange in Kontakt. Die haben ja auch regelmäßige Kontrolltermine bei uns. Und manchmal sieht dieser Kontrolltermin sehr, sehr einfach aus. Der kommt dann einfach zu dir, sagt, hallo, mir geht's gut. Schau mir ins Ohr und dann geht er wieder raus. Ja? Da ist da gar nicht viel zu tun. Aber das ist im Grunde genommen ist man miteinander verbunden über ein Leben lang. Ja?
Weil Sie gesagt haben, schöne Momente. Was ist denn so ein Moment, wo Sie sagen, das ist mir wirklich ans Herz gegangen?
Also für mich persönlich, ich bin auch viel in meinem Leben gereist. Haben viel gesehen. Und ich habe einmal ein 9 Monate altes Kind in Zypern mit 2 CIs versorgen dürfen. Und ich habe dieses Kind dann 4 Jahre, 5 Jahre später wieder getroffen. Und dann war das halt so ein 6-jähriges Mädchen, ja, mit blonden Zöpfen, trug ihre 2 Implantate und die hat Griechisch und Englisch gesprochen. Und noch eine 3. Sprache, die ich jetzt nicht mehr erinnere. Aber das war unglaublich beeindruckend, ja. Und die fing mit mir an, also die Mutter hat mit dem Kind Griechisch gesprochen und das Kind fing mit mir dann an, Englisch zu sprechen. Das war unglaublich. Und das ist sehr berührend, ja. Und man denkt sich dann, okay, man legt ja viele Kilometer zurück und nimmt auch manchmal Mühsal auf sich. Und das lohnt sich dann doch. Und wir haben viele Kinder, die wir halt so versorgen konnten. Und wenn man dann sieht, wie gut sich diese Kinder entwickeln, ist das einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Und dass man ihnen auch eine Zukunft bieten kann, das ist das Schöne, oder? Kann plötzlich 3 Sprachen, oder?
Ja, ja, das ist mal die eine Sache. Man darf eins nicht vergessen, die Kinder hätten natürlich auch, das muss man ganz ehrlich sagen, auch ohne ein Hörimplantat eine Zukunft.
Natürlich.
Nur eine andere.
Eine andere Zukunft.
Eine andere.
Dann habe ich es falsch ausgedrückt.
Sie halt in der Welt der Kommunizierenden.
Die Türen stehen ihnen offen für all ihre Träume, so habe ich es gemeint.
Ja, ja. Und das ist für mich sehr berührend, wenn ich diese Kinder dann sehe und die im Grunde genommen sich unter uns völlig normal bewegen können. Und das wäre etwas, was vor beispielsweise 50 Jahren, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich geboren bin, um ehrlich zu sein, 55 Jahre, ja, wäre das gar nicht möglich gewesen. Und da sieht man auch, wie sich die Medizin ändert und wie wir auf manche Dinge einfach jetzt schon Antworten haben, die wir früher nicht hatten.
Aber es gibt immer noch Fragezeichen.
Ja, es gibt immer noch
Sachen.
Definitiv. Und es gibt immer noch Probleme, die wir auch nicht lösen können. Trotz bester Technik, trotz unglaublich weit entwickelter OP-Technik gibt es halt gewisse Probleme, die wir immer noch nicht lösen können hinreichend. Und das ist ja auch für uns der Ansporn, nicht aufzuhören und weiterzumachen.
Mhm. Sie zählen mittlerweile zu den Top-Chirurgen weltweit, operieren auch ausbildend an vielen internationalen Standorten. Ihr Steckenpferd ist die personalisierte Medizin, weil Sie vorher schon das leicht angesprochen haben. Was genau ist das? Was verstehen Sie darunter?
Personalisierte Medizin ist so ein Schlagwort, das hat sich eigentlich auf dem Gebiet zuerst der Onkologie entwickelt. Ja, wir haben also zuerst onkologische Therapien maßgeschneidert für die Patienten entwickelt, um deren Überleben zu sichern, die Überlebenszeit zu verlängern. Und das hat natürlich auch mit den Entwicklungen der letzten 20 Jahre zu tun, wo wir medizinisch viel über das menschliche Genom gelernt haben, sodass wir Krankheiten zielgerichtet auch personalisiert behandeln konnten. Das heißt, wir haben eine individualisierte Medizin entwickelt und dieser Trend, der jetzt beispielsweise ganz speziell auf dem Gebiet der Onkologie begonnen hat, ja, den finden wir auch in der Otologie wieder und auch in der Behandlung von Hörschwächen. Und wir hatten vor 30 Jahren ein Implantat für alle Hörschwächen de facto. Und heute hat sich diese Bandbreite unglaublich weit aufgefächert. Und es gibt verschiedene Grade der Hörstörung, für die wir verschiedene Implantate zur Verfügung haben. Und das wird manchmal sogar richtig unübersichtlich in der Zwischenzeit. Und ich darf ja auch nur an eins erinnern. Wir haben, als wir angefangen haben, Cochlea-Implantate zu implantieren, waren die Indikationskriterien sehr, sehr schmal. Es musste also ein erwachsener Mensch sein, der schon die Sprache entwickelt, also normal sprechen konnte und der dann ertaubt ist. Heute versorgen wir Kinder, die im vierten Lebensmonat stehen und jünger. Also das ist eine unglaubliche Entwicklung. Und der jüngste Patient in meinen Händen war 5 Monate alt und der älteste 96 Jahre alt. Und das reflektiert einfach diese unglaubliche Bandbreite, die wir heute mit dieser personalisierten Medizin haben. Und was wir auch haben als Möglichkeit, wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Patienten mit einem durchaus funktionellen Restgehör so zu versorgen, dass das Restgehör erhalten bleibt und dass sie aber trotzdem vom Positiven der elektrischen Stimulation im gleichen Ohr profitieren können. Und das ist in meinen Augen etwas, was faszinierend ist, auch zu beobachten, wie so etwas funktionieren kann. Sozusagen in einem teilimplantierten Ohr eine akustische und eine elektrische Stimulation vorzunehmen. Rein elektrophysiologisch ist das total spannend.
Sehr spannend, ja. Und wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wie kann man sich das vorstellen als Laie, wenn Sie von dieser Personalisierung sprechen? Wird ein Akt angelegt?
Ja, wir schauen uns natürlich zunächst einmal, gehen wir aus vom Muster der Hörstörung. Mhm. Und dann versuchen wir natürlich auch die Ursache dieser Hörstörung zu eruieren. Das heißt, wir möchten wissen, warum ist der Patient so erkrankt, wie er erkrankt ist. Und dann kann man natürlich verschiedene Optionen dann wählen und dann diesen Patienten sozusagen dem richtigen Implantat und auch der richtigen Operationsmethode zuführen.
Das ist auch eine Recherche, das dauert auch. Weiß man immer die Ursache?
Leider nein.
Das denke ich mir.
Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und wenn ich jetzt gerade so an die Patienten denke, die partielle Taubheiten haben, manchmal weiß man das einfach.
So mitten im Leben, dass es einfach passiert?
Mitten im Leben, das ist einfach passiert. Das sind genetische Komponenten, die eine Rolle spielen können. Kann natürlich auch mal eine Tumortherapie sein, die so eine partielle Taubheit auslöst. Ja. Das können Unfälle sein, das können ein akustisches Trauma kann durchaus auch so ablaufen, dass einfach ein Teil der Cochlea sich in Anführungszeichen verabschiedet und trotzdem eine gewisse Resthörigkeit aber erhalten bleibt. Und dann haben wir halt verschiedene Möglichkeiten heutzutage auch mit verschiedenen Implantaten diesen Menschen zu helfen. Und das ist ja faszinierend für mich auch heute.
Aber das ist schon Ihr Steckenpferd.
Ja, mir macht das unheimlich viel Freude. Ja, ich mache das gerne.
Sie operieren nicht nur Cochlea-Implantate, sondern auch Bonebridge, Knochenleitungsimplantate. Können Sie uns Laien erklären, was da der Unterschied ist?
Bei diesen knochenverankerten Hörsystemen machen wir uns den Umstand zunutze, dass diese Patienten mit dem Innenohr in Anführungszeichen ganz normal hören können oder fast normal hören können.
Da waren Sie der erste Chirurg weltweit.
Ja, ich hatte das Privileg.
Respekt. Eine
große Ehre, ja.
Ja. Das war damals in Innsbruck, stimmt das?
Das war in Innsbruck, ja, vor Jahren. Mhm.
Also für Leute, die das nicht so ganz verstehen, ja, so Laien wie für uns, dass Sie das noch einmal genau erklären, was da passiert.
Ja, also wir hatten eine Patientin, die hatte mehrere Operationen an dem betroffenen Ohr. Und die Operationen verliefen alle insofern unglücklich für die Patienten, dass sie ihr Schallleitungsgehör, das heißt die Schallübertragung von einem gesunden Trommelfell auf das Innenohr, das hat bei dieser Patientin nie funktioniert. Das heißt, diese Patientin hatte zwar ein gesundes Innenohr, aber die Mechanik des Mittelohres und des äußeren Gehörganges hat nicht mehr funktioniert. Und für solche Patienten haben wir die Möglichkeit, die halt unter einer sogenannten Schallleitungsschwerhörigkeit leiden, die nicht anders zu rekonstruieren ist. Es gibt solche Fälle, beispielsweise bei Fehlbildungen des Ohres, beispielsweise bei gutartigen Cholesteatomen. Das ist so gerade eine Tumorerkrankung des Ohres, so eine Knochenalterung, die also die Gehörknöchelchenkette zerstören kann. Und solche Patienten kann man aber sehr gut mit einem knochenverankerten Hörsystem behandeln heutzutage. Und dieses besagte Knochensystem war insofern ein neuartiges, weil es ein transkutanes Knochensystem war, das also nicht mehr durch die Haut durchgestochen ist. Früher hat man so eine Titanschraube in den Schädel eingedreht und hat dann auf diese Titanschraube ein Hörgerät aufgesetzt. Und dieses knochenverankerte Hörsystem hat auch funktioniert, hat aber, ich sag's mal so, in der Nachbetreuung viel Ärger gemacht, weil wir immer Probleme gehabt haben mit Entzündungen um diese Titanschraube herum. Und die Firma Medel hat dann vor 15 Jahren eigentlich eine Neuentwicklung sozusagen auf den Markt gebracht und die, also ein transkutanes Knochenfang, das Hörsystem entwickelt, das eine sehr gute audiologische Verstärkung hat und eben insofern eine Neuerung darstellt, dass die Haut über dem Implantatsystem geschlossen ist und die Energieübertragung wird vom Mikrofon, das außen getragen wird, durch die Haut transkutan auf das Implantat übertragen. Und dann wird ein Schwingungskörper, der praktisch auf dem Schädelknochen fixiert ist, der wird angeregt und so kann man dann diese Schallwellen über den Knochen übertragen auf die Flüssigkeit im Innenohr. Und das löst dann wiederum einen Hörimpuls aus. Ja, das ist total spannend und war für mich damals auch total spannend.
Doch so, ja.
Eben dann in dem Moment der erste war, der das mal machen durfte, ja. Und das ist heute, ist das natürlich auch Standard. Heute ist das, machen das weltweit, glaube ich, sehr, sehr viele Chirurgen und sehr erfolgreich. Damals war das für uns natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Neuland und man weiß ja dann nie, wo man landet. Das ist ja das Spannende.
Wie geht es der Patientin heute?
Sehr gut. Die ist bilateral implantiert. Und hat das auf beiden Seiten. Ja.
Das sind schon schöne Erlebnisse, ja. Oder? Und die einen stolz machen.
Ja.
Wie viel Mitarbeit bedarf es an solchen Entwicklungen? Da werden doch sicher auch die Ingenieure sagen, Feedback von Ihnen.
Ja, also wir haben natürlich Wir haben einen sehr engen Kontakt. Gerade als ich noch auch in Innsbruck war oder Kontakt wirklich so, dass man über die Straße gegangen ist, de facto.
Ja, mit den Hauptsitz.
Mit den Hauptsitz in Innsbruck, da war das natürlich für mich noch viel einfacher. Wobei ich jetzt auch sagen muss, in St. Pölten haben wir einen sehr guten Austausch und ich finde es immer wieder schön, dass man an solchen Dingen auch als Chirurg in der Entwicklung mit teilhaben kann. Und es ist dann gut, wenn man Ideen weitergeben kann und man findet die dann irgendwann mal zu einem gewissen Teil auch in solchen Implantaten wieder. Das macht, glaube ich, auch die Stärke der Firma Medel aus, dass sie den Kontakt zu den Chirurgen so sucht.
Ist auch wichtig in dem Fall, ja. Ne? Weil nur zusammen kann man diesen Weg gehen und es soll ja noch besser werden alles in Zukunft.
Richtig, und ich darf auch als Österreicher sagen, wir dürfen auch stolz sein auf unser Produkt. Ja, das ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt weltweit und technisch ist es sehr, sehr ausgereift und es macht viel Freude, damit zu arbeiten.
Dann gibt es auch noch Vibrant Soundbridge-Implantate.
Jetzt sind wir mitten in der
Lieblingsimplantat.
Wir sind mitten in der personalisierten Medizin, ja. Die Vibrant Soundbridge, wie wir sie nennen, ist ein aktives Mittelohrimplantatsystem, das auch einen Schwingungskörper hat. Der Schwingungskörper ist.
Wann brauche ich sowas? Was genau muss da sein?
Den brauche ich dann, wenn ich zum Beispiel mit diesem Schwingungskörper an die gehörknöchlichen Kette herangehen kann, wenn diese Kette noch da ist oder zumindest Teile der gehörknöchlichen Kette da sind, dann kann man mit diesem Schwingungskörper sozusagen auch die Flüssigkeiten im Innenohr stimulieren und die Vibrant Soundbridge ist so etwas wie die ältere kleine Schwester der Bonebridge oder des knochenverankerten Hörsystems. Ja, beim knochenverankerten Hörsystem habe ich einen wesentlich größeren Schwingungskörper, den ich auf den Knochen montiere.
Es klingt alles so groß irgendwie, aber es ist doch wahrscheinlich alles ganz filigran.
Es ist relativ filigran, ja. Und die Vibrant Soundbridge, die hat einen relativ kleinen Schwingungskörper. Ich sag mal so salopp, zweimal ein Millimeter groß, dreimal ein Millimeter groß, so rum. Und dieser Schwingungskörper wird dann eben an die gehörknöchelliche Kette so positioniert, dass die Schwingung des kleinen Schwingungskörpers direkt auf die Kette übertragen wird und dann wird diese Schwingung weiter übertragen auf das Innenohr. Und dann kann man so den Schall adäquat verstärken und die Patienten hören deutlich besser. Und ich habe ja sehr, sehr viele Patienten auch, die eine Resthörigkeit haben, die noch kein Innenohrimplantatsystem bedürfen. Ich sage immer, es gibt wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen mit einer, in Anführungszeichen, Hörschwäche, die noch nicht mit einem CI versorgt werden muss, als Patienten, die man jetzt zum Beispiel mit einer Vibrant Soundbridge versorgen könnte. Nur da sind wir natürlich auch in so einem, in einer Schnittmenge zu Hörgeräten und da kommen wir dann wieder in das Gespräch rein, wie kann ich die Ängste abbauen, dass man diese Menschen durchaus in einer audiologischen, sinnvollen Indikationsbreite einer Operation zuführt.
Es ist ein großes Thema. Ganz wichtig ist auch, was ihr in St. Pölten sehr gut macht, ist diese Musiktherapie, die begleitend dann ist. Warum ist die so wichtig?
Musik ist eine ganz, transportiert Emotionen erstmal ganz anders als die menschliche Sprache. Man muss natürlich immer im Hinterkopf haben, wir machen das Ganze, die ganze Rehabilitation primär erstmal dafür, um Menschen wieder miteinander kommunizieren zu lassen. Musik kann aber natürlich, spricht ganze Hirnareale an und ist sozusagen ein weiteres Mosaikstück, mit dem wir diese Menschen besser trainieren können, um auch dann Sprache besser zu verstehen. Wir sprechen ja auch von der Sprachmelodie und das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass diese Menschen schlussendlich nachher besser hören können und besser verstehen und besser kommunizieren können.
Also es ist ein Teil der Reha.
Ist ein Teil der Reha und natürlich Musik zu empfinden, ist ja auch ein Teil der Lebensqualität. Das sehe ich, egal ob ich jetzt musisch begabt bin oder nicht musisch begabt bin, viele Patienten, denen wir sagen, bitteschön, machen Sie mal diese Musiktherapie, das sind nicht alles Konzertpianisten oder Violinisten, die das machen, ja. Das sind teilweise relativ einfache Menschen, die profitieren aber doch in erheblichem Ausmaße davon, auch wenn sie vielleicht persönlich gar keinen Zugang zur Musik haben. Ja.
Was machen die denn da? Singen die oder versuchen sie ein Instrument zu spielen? Ja, Wie schaut diese Musiktherapie aus?
Die versuchen ein Instrument zu spielen. Wir haben so Klangschalen, wir haben verschiedene Musikinstrumente, die wir dann diesen Patienten vorspielen. Die dürfen wir also auch selbst dann so ein bisschen in die Hand nehmen und erfahren, erfühlen. Musik wird ja auch durch Vibration spüren. Musik kann man auch spüren. Und das hilft dann diesen Menschen wiederum in der Rehabilitation, einfach ein besseres Hörergebnis zu erzielen. Rehabilitation, ich sage das ganz bewusst, ist in Österreich leider immer noch ein Stiefkind. Wir haben immer noch keine Rehabilitation, wie beispielsweise in unserem Nachbarland, im großen Nachbarland in Deutschland. Ich glaube, da hat man über die Krankenkasse 3 Wochen Anspruch auf eine Reha-Maßnahme.
Das ist bei uns nicht.
Das haben wir leider immer noch nicht. Und das Angebot diesbezüglich, wir versuchen das natürlich in der Klinik zu kompensieren, weil wir natürlich als Chirurgen oder als Betreiber eines großen Hörimplantatprogrammes auch für den Erfolg dieses Programmes verantwortlich sind. Das heißt, wir müssen natürlich diese Patienten auch dann auffangen und wenn das nicht funktioniert, versuchen wir, diesen Patienten eben eine Hilfestellung zu leisten, dass sie mit dem Hörimplantatsystem besser werden.
Aber der Erfolg gibt euch recht.
Ja, der Erfolg gibt uns recht und ich sage immer, es sind ja so 60% der Patienten sind auf Anhieb sehr, sehr gut. Und dann haben wir von diesen verbleibenden 40%, da haben wir natürlich manchmal so ein paar Problemkinder auch dabei und die kann man durch gezielte Reha-Maßnahmen und Fördermaßnahmen auch wiederum so weit verbessern, dass sie einfach ein sehr gutes Ergebnis zielen. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, viele dieser Patienten sind ja wirklich so hochgradig hörgestört, auch teilweise schon über Jahre, dass man einfach ein bisschen mehr auch investieren muss. Ja, wenn ich jetzt einen Patienten zum Beispiel versorge, der jetzt eine lange Zeit der Gehörlosigkeit hat, bevor er implantiert wurde, unabhängig davon, ob er ein alter oder ein jüngerer Patient ist, der Patient muss natürlich viel mehr Zeit investieren, um mit dem elektrischen Implantat wieder neu hören zu lernen. Das kann manchmal einfach länger dauern.
Warten die Patienten einfach zu lange, um etwas zu tun?
Da sind wir wieder bei den Ängsten. Teilweise warten sie zu lange und teilweise wissen sie es auch gar nicht.
Wann soll man denn gehen?
Eigentlich soll man gehen, wenn einem
der Partner sagt, hey,
der Partner sagt,
hörst du mich nicht?
Was mit? Ja. Oder der Fernseher ist zu laut, ja, dann gibt's so, oder ich kann nicht mehr telefonieren, ja, dann stimmt ja was Entscheidendes nicht, ja, und da sollte man einfach diese Angst überwinden und HNO-Ärzte sind meistens sehr, sehr nette Menschen und versuchen ja den Menschen zu helfen.
Und sieht man ja.
Und da sollte man zum HNO-Arzt gehen und der wird einen dann auch an die richtige Stelle verweisen.
Ab 50 sollte man sowieso.
Ja,
einmal jährlich gehen, ist das?
Einmal jährlich zum Doktor gehen und sich untersuchen lassen.
Sind wir da Muffel in Österreich oder tun wir das eh?
Teils, teils. Ich bin auch manchmal ein Muffel. Kommt immer drauf an, wo man hingehen muss, ja. Aber prinzipiell glaube ich, dass wir auch da in Österreich sicherlich eine sehr, sehr gute Versorgungssituation haben. Und wir haben ja viele Möglichkeiten, auch diese Patienten sogar unabhängig von einem HNO-Arzt zu untersuchen. Wir haben ja auch Akustiker, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, die uns dann auch schon mal Patienten einfach schicken und sagen, hör mal zu, das funktioniert nicht mehr mit dem Hörgerät, bitte kümmern Sie sich darum und machen Sie da was. Ja, da muss man einen anderen Weg einschlagen. Also ich glaube schon, dass wir in Österreich diesbezüglich eine ganz gute Situation haben. Aber wichtig ist es halt auch für die Patienten selbst zu wissen, bitteschön, es gibt was. Und deswegen sind solche Situationen, solche Gespräche, die wir jetzt hier führen, so wichtig, weil wir den Menschen zeigen können, es gibt Hoffnung und wir können was tun.
Ja, und gute Beispiele auch. Ja. Ja. Hörverlust und Demenz wollen wir noch kurz ansprechen. Jede dritte ältere Person ist von Altersschwerhörigkeit betroffen. Das ist schon viel.
Ja.
Aber man kann was tun.
Ja, man kann was tun, aber das ist natürlich die 10-Millionen-Dollar-Frage. Ja? Kann ich jetzt mit dem Hörimplantat die Demenz aufhalten? Wir wissen, dass wissenschaftlich evidenzbasiert nicht hundertprozentig. Es gibt viele Hinweise dafür, dass wir mit einem Implantat, dass wir rechtzeitig dem Patienten geben, solche demenzielle Prozesse aufhalten können.
Mhm.
Also eine fortschreitende Demenz kann man nicht komplett stoppen, aber man kann diesen Prozess abbremsen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Patienten so früh als möglich zu implantieren. Und wenn wir uns jetzt wiederum die Indikation anschauen, heute implantieren wir diese Patienten viel, viel früher als noch vor 15 Jahren.
Mhm.
Weil wir einfach gemerkt
haben... Was heißt früher? Wie viel früher im Schnitt?
Hier, also diese Patienten haben noch viel mehr Resthörigkeit als beispielsweise vor 15 Jahren. Ja? Also wir wissen einfach, dass wir diesen Patienten damit was Gutes tun. Und deswegen sagt man auch, bitteschön, jetzt mit der konventionellen Hörgeräteversorgung ist das nicht mehr so adäquat ausreichend für die Kommunikation. Und deswegen bitte lassen Sie sich implantieren. Und wir wissen ja, dass diese Implantate sehr, sehr gut funktionieren, auch beim alten Menschen. Und dann versucht man eben etwas früher einzugreifen, um diesen Prozess abzufangen. Es gibt so, ich auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, mein Vater hat beispielsweise den Zeitpunkt verpasst. Der ist auch schwerhörig geworden und dann war es dann irgendwann was vorbei.
Also da gibt es dann wirklich den Punkt, wo man sagt...
Wo es kippt, ja. Und meine Tante beispielsweise, die ich auch selbst implantiert habe, die ist jetzt im stolzen Alter von 88, die habe ich vor 7 Jahren implantiert und die hört immer noch und da konnte man diese Prozesse auch sozusagen etwas abfangen und das ist ganz gut.
Aber das auch nur durch regelmäßiges Kontrollieren und Schauen?
Regelmäßiges Kontrollieren, Schauen und natürlich auch durch den Kontakt der Familie und einfach durch die Ansprache. Ja? Mhm. Der Mensch, wenn ich den Menschen nicht kommunizieren lasse und wenn ich mir keine Zuwendung schenke, dann wird es natürlich schwieriger. Dann vereinsamt man und dann rutscht man ja über diese...
In die Isolation auch,
in
ne?
Soziale Isolation, genau.
Und das ist das Schwierige, ja. Ja, ein großes Thema. Ihr seid noch lange nicht am Ende. Da wird noch sehr, sehr viel geforscht und gemacht. Was wünschen Sie sich für die Zukunft auf dem Gebiet?
Auf dem Gebiet, ja. Also ich wünsche mir, dass es so weitergeht, wie es jetzt so angefangen hat. Ja? Ich habe es eben schon gesagt, die letzten 15, 20 Jahre, da hat sich unglaublich viel getan. Ich glaube, dass sich technologisch auch noch einiges tun wird. Die Batterietechnologie wird sicherlich... weiter verbessert werden. Wir haben jetzt schon auch Berichte von teilweise vollimplantierbaren CI-Systemen, die sehr, sehr gut funktionieren, die durchaus vergleichbar sind mit den teilimplantierbaren. Das wird eine spannende Entwicklung sein. Ja?
Und die Reha ist ein großes Thema.
Reha ist sicherlich auch ein großes Thema. Ich denke, die technische Entwicklung wird noch weitere Durchbrüche geben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Leute, die jetzt ein Implantat haben, sollten nicht implantieren und dass sie warten sollen, sondern wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, damit wir möglichst viele Menschen in der Beziehung auch glücklich machen können, einfach weil jeder Tag in einer Situation, in der ich nicht gut hören kann, ist ein dunkler Tag, weil ich einfach von der Umwelt abgeschlossen bin. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für Menschen, dass wir gut miteinander kommunizieren können.
Das stimmt wirklich. Aber auch bei Kindern ja, es gibt die neugeborenen Screens, aber jetzt im Kindergarten wird erst ab 4 Jahre getestet, wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin. Also da ist schon eine Lücke auch noch.
Ja, es gibt immer noch
Versorgungslücken.
Es gibt immer noch Versorgungslücken. Und
also,
wenn man jetzt auch das Problem global betrachtet, es gibt natürlich viele Gegenden in der Welt, die enorme Probleme haben und wo die Versorgung in keinster Weise gewährleistet ist. Ich war mal in Indien, da verkaufen teilweise Menschen Haus und Hof, um ihrem Kind ein Hirnimplantat zu ermöglichen. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass wir global, zumindest für Kinder, diese Möglichkeit besser bereitstellen können.
Mhm. Wie viele OPs sind diese Woche angesetzt?
Oh, das weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube so irgendwas zwischen 5 und 6.
Wir wünschen alles Gute, weiter so und sehr gut.
Danke.
Danke vielmals. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Wir bedanken uns sehr, dass Sie wieder zugeschaut haben, zugehört haben. Podcast-Folgen jederzeit abrufbar, wie gesagt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, auf unseren nächsten interessanten Gast hier bei uns im Studio. Wiedersehen. Danke.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ja, den gibt es. Das ist normalerweise der Moment, bei dem man die Patienten aktiviert. Das heißt, wir haben die Patienten implantiert und nach einer Woche aktivieren wir das Implantat. Dabei zuzuschauen und dann die Reaktion des Patienten zu sehen, ist sehr berührend.
Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Also mein persönliches Lieblingsgeräusch ist das ist im Morgengrauen, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern und erst schnitzigen.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Es gibt Hoffnung und es gibt Menschen, die Ihnen helfen wollen. Überwinden Sie Ihre Ängste und kommen Sie zu uns. Wir können Ihnen helfen.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Definitiv ja, weil ich bin zu einem Zeitpunkt geboren, in dem es das Instrument des Cochlea-Implantates in der Medizin noch nicht gab. Und ich wäre sicherlich heute in einem ganz anderen, in einer anderen Position und hätte dieses Leben nicht so führen können. Ja.